Und wir hören nun das Evangelium von unserem Herrn Jesus Christus aus Markus Kapitel 14, die Verse 1 und 2 und 10 bis 25. Es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten konnten. Sie sprachen aber, nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Da ging Judas Ischariot, einer von den Zwölfen, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passalamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm, »Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst?« Und er sende zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen, »Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt, und wo er hingeht, da sagt zu dem Hausherrn, der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polsten belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu.« Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Und als es Abend geworden war, kam er mit den Zwölfen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus, »Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir isst, wird mich verraten.« Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn, einer nach dem anderen, »Doch nicht ich?« Und der Nächste, »Doch nicht ich?« Er aber antwortete und sprach zu ihnen, »Einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre.« Und während sie aßen, nahm Jesus das Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, »Nehmt, esst, das ist mein Leib.« Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben, und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, »Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes.« Das ist das Evangelium von unserem Herrn Jesus. Und wir wollen auf diese Textlesung antworten mit diesem Vers aus dem 1. Korintherbrief, den ihr ebenfalls abgedruckt findet auf der Innenseite von dem Liederheft. Wir sprechen das gemeinsam. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Amen.
Ja, hätten wir eigentlich fast gar kein Mikrofon gebraucht heute Abend, ne? Hätten wir gar nicht hier oben auf der Bühne sein müssen, so richtig. Aber so könnt ihr mich besser sehen, ich bin nämlich sehr klein. So, ja. Normalerweise haben wir in der Woche bisher immer Reflexionen gehabt zu den Texten, durch die wir gegangen sind. Heute Abend werden wir eine Predigt haben, mehr oder weniger eine Lehrpredigt, ein Stück weit. Denn ich will ein bisschen was Ungewöhnliches machen, dazu sage ich gleich mehr. Normalerweise liegt der Fokus an Karmittwoch, im Englischen heißt er auch so schön Spy Wednesday, also der Mittwoch, an dem Jesus verraten wurde, wo Judas quasi seinen Herrn und Meister eigentlich verraten hat, darauf liegt eigentlich der Fokus. Und das haben wir auch in Markus 14 gehört, in Vers 18 und Vers 20. Da hieß es, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Und in Vers 20 dann, einer von den Zwölfen, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht, der wird Jesus verraten. Und in diesem Sinne fordert uns das Abendmahl natürlich immer wieder heraus, uns selbst zu prüfen. Wie stehen wir zu Jesus Christus? Sind wir rein äußerlich wie Judas dabei? aber sind innerlich vielleicht auf einem ganz anderen Weg unterwegs. Aber wie gesagt, ich möchte den Fokus heute Abend eher auf etwas anderes legen, nämlich auf die Einsetzung und die Bedeutung des Abendmahls. Die Einsetzung und die Bedeutung des Abendmahls, die Verse 22 bis 25 in Markus 14, die eigentlich den Tod von Jesus auch vorwegnehmen. Und ich möchte auf diese zwei Elemente eingehen. Genauer gesagt auf Brot und Wein, diese Elemente, die wir alle kennen. Das ist mein Leib, sagt Jesus, das ist mein Blut. Und ich weiß, dass diese Einsetzungsworte, dass wir die alle schon häufig gehört haben. Gerade deshalb vielleicht einfach diese Worte so an Tiefe und an Bedeutung für uns verloren haben. Und vielleicht sitzen einige von euch auch hier und können sich eigentlich gar nicht mehr so wirklich vorstellen oder haben nicht mehr vor Augen, warum Jesus gerade eigentlich wirklich Brot und Wein als Zeichen gegeben hat. Oder du denkst genau umgekehrt vielleicht, Brot und Wein, Abendmahl, das kenne ich eigentlich, habe ich schon häufig gehört, die Einsetzungsworte, ist auch gut so, wir sollen sie auch immer wieder hören. Und du denkst vielleicht, ich weiß eigentlich, was das bedeutet. Das hat mir eigentlich nichts mehr zu sagen. Und ich kann dir sagen, als jemand, der häufig Abendmahl leitet hier in der Gemeinde und sich auch schon mehr mit der Bibel und so auseinandergesetzt hat, ich entdecke immer wieder neue Bedeutungsnuancen in der Schrift zum Abendmahl. Das hat so eine Tiefe und selbst das, was ich heute sage, kann nur so ein kleiner Teil an der Oberfläche sein, der euch vielleicht mehr da reinbringt, über Brot und Wein, die Jesus eingesetzt hat, nachzudenken. Und wir wollen heute natürlich dann auch gemeinsam das Abendmahl feiern. Und mein Wunsch und Gebet, war es zumindest vorher, ist, dass der Heilige Geist euch wirklich neu berührt und euch in eurem Verständnis vom Abendmahl und von dem, was Jesus getan hat, vertieft. Und das Abendmahl steht in seinem Kern natürlich für den Tod von Jesus Christus. Paulus schreibt davon in 1. Korinther 11, Vers 26. Und es erinnert uns nicht nur an den Tod, sondern natürlich auch an das Leiden von Jesus. Und ich möchte die Worte einfach nochmal vorlesen aus Vers 22 bis 25 und dann darauf eingehen, was der Leib Christi, das Brot, für uns bedeutet. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Und dann nahm er den Kelch, dankte, gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Also was bedeutet das Brot, der Leib Christi für uns? Erstens, das Brot ist ein Zeichen des neuen geistlichen ewigen Lebens. Das Brot ist ein Zeichen des neuen geistlichen ewigen Lebens. Jesus hat über sich selbst gesagt, und die meisten von euch kennen diese Worte, Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Und Jesus benutzt hier und im Abendmahl ein für jeden Menschen verständliches Bild. Die meisten von euch haben es heute Morgen gegessen oder haben es vielleicht heute Abend gegessen, nämlich Brot. Brot oder brotähnliche Produkte sind ein Grundnahrungsmittel für uns als Menschen in nahezu jeder menschlichen Kultur. Und das Brot nährt unseren menschlichen Körper. Wir beten auch im Vater unser, tägliches Brot, gib uns heute. Das ist ein ganz anschauliches Bild, was Jesus uns hier gibt. Brot erhält das menschliche Leben, so wie Jesus als Weltenherrscher und Weltenerhalter, als Pantokrator, wie man im Griechischen sagt, diese Welt geschaffen hat und erhält in diesem Augenblick. Das Neue Testament lehrt uns, Jesus ist derjenige, der die Elemente und die Welt zusammenhält. Er ist nicht nur das Schöpferwort, er ist auch derjenige, der diese Welt zusammenhält in diesem Augenblick. Und wie ich schon gesagt habe und wie ihr wisst, hoffentlich, Brot spendet Leben. Und Jesus sagt über sich, er ist das Brot des Lebens. So wie Brot unseren Körper, unseren Leib ernährt, erhält, stärkt. So ist Jesus für uns geistliches Leben, ewiges Leben. Und so ist Jesus im Prinzip geistliche Erhaltung für uns. Und Jesus selbst sagt und zeigt hier in Johannes 6, genau nach der Speisung von 5000 Menschen, wo er auch Brot vermehrt hat, dass das Mana, was die Israeliten im Alten Testament in der Wüste aus dem Himmel bekommen haben, dass das lediglich ein Bild war für ihn, nämlich für sein Kommen als das Himmelsbrot von Gott dem Vater zu uns, um sich selbst zu schenken, damit wir das himmlische Leben in ihm wieder haben dürfen. Und dieses Essen des Himmelsbrotes steht in Johannes 6 dann bildlich für den Glauben, den wir an Jesus Christus haben sollen. So wie es auch in Johannes 6, Vers 35 heißt, den ich gerade vorgelesen hatte, wo es heißt, wer zu mir kommt und wer an mich glaubt. Aber ich glaube, das ist natürlich auch ein Bild für die spätere Einsetzung vom Abendmahl. Und in diesem Sinne schenkt die Glaubensverbindung zu Jesus Christus uns seelische Erfüllung und das Glück, was eigentlich jeder Mensch sucht, ohne die Verbindung zur Quelle des Lebens nicht finden zu können, nämlich echtes Leben. Und die Worte hier in Johannes 6, Vers 35 gehen ja auch weiter. Da heißt es, den wird nicht hungern. Wer zu ihm kommt, den wird nicht hungern und den wird auch niemals dürsten. Der wird etwas finden, was er vorher nicht gefunden hat in diesem Brot des Lebens. Also Brot ist ein Zeichen für das neue geistliche und ewige Leben. Und dann zweitens, Brot ist ein Zeichen für die Menschwerdung, das Leiden und den Opfertod von Jesus. Das Brot, das in erster Linie für den Leib, für den Körper von Jesus steht, soll uns auch zeigen, Jesus ist wahrhaftig einer wie wir geworden. Er ist wahrhaftig ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden. Und dieser Körper wurde für uns dahingegeben. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, sagt Jesus ein paar Verse später in Johannes 6. Das ich geben werde für das Leben der Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr mal so einfach darüber nachgedacht habt, aber Körner, aus denen Brot gemacht wird, welche Art auch immer, die müssen gemahlen werden. Die müssen zerdrückt werden, die müssen gebrochen werden, sie müssen getötet werden, damit daraus Mehl entstehen kann und später letztlich ein Brot. Und so musste auch der Leib von Jesus gebrochen werden, ne, so wie Jesus auch vorhin das Brot bricht. Und wie wir es auch am Sonntag gehört haben, das Weizenkorn, das muss in die Erde fallen und es muss sterben, damit es viel Frucht hervorbringen kann. Oder wie wir es in der Schriftlesung in 2. Mose 12 Vers gehört haben oder auch in Markus 14, geschahen diese Ereignisse, von denen wir gehört haben, in der Einsetzung vom Abendmahl, während das Passahlamm geschlachtet wurde, also während dem Passafest. Und Jesus, sagt Paulus, ist unser Passahlamm. Johannes sagt, es ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und somit werden wir als Christen, wenn wir von dem Brot essen, immer wieder daran erinnert, dass Jesus das einmalige Opfer ist und er sich leiblich für uns wie das Lamm dargebracht hat. Und wie der Körper des Lammes getötet werden musste und als Opfer für die Israeliten gedient hat, so musste auch sein Körper für uns hingegeben werden. Jesu Körper musste hingegeben werden. Und es ist interessant, man könnte da noch viel tiefer reingehen in 2. Mose 12. Aber es musste ein fehlerloses Lamm sein. Es musste ein männliches Lamm sein. Steht für die Sündlosigkeit natürlich von Jesus, auch für die Hauptschaft von Jesus. Und es wurde geschlachtet. Und es wurde nicht nur geschlachtet, sondern es musste mit Haut und Haaren sozusagen, also nicht mit Haut, aber ne, ihr habt's gehört, also der Kopf musste gegessen werden, alles musste gegessen werden und was übrig blieb, musste verbrannt werden. Es musste gänzlich aufgenommen werden von den Israeliten, so wie Jesus gänzlich von uns im Abendmahl gegessen werden soll. Wir müssen Christus in Form des Brotes in uns aufnehmen, was natürlich sein Körper symbolisiert. Und wenn wir das Brot essen und auch wenn wir von dem Wein trinken, dann nehmen wir bildlich gesprochen Christus in uns auf und all sein Leiden und sein Gehorsam sind uns so gewiss zugeeignet, als hätten wir selbst das gelitten und vollbracht, was Jesus in seinem Körper für uns vollbracht hat, wie es der Heidelberger Katechismus in Frage 79 ausdrückt. Also das Brot ist ein Zeichen für die Menschwerdung, das Leiden und den Opfertod von Jesus. Und drittens, Brot ist ein Zeichen für die Erlösung unseres menschlichen Körpers sowie der gesamten Schöpfung. Als Menschen sind wir geschaffen im Ebenbild Gottes und das betrifft nicht nur unsere Seele, das betrifft auch unseren Körper. Und deshalb wird der Körper im Neuen Testament auch als Tempel bezeichnet, als der Ort, wo Gott durch seinen Geist wohnen möchte, wo er seine Gegenwart hat. Auch am Anfang in der Schöpfung lesen wir davon, dass Gott den Odem des Lebens in die Menschen, in die Lebewesen, auch in die Tiere eingehaucht hat. Aber wie wir wissen, aufgrund der Sünde von Adam sterben wir nicht nur geistlich, sondern auch körperlich. Und seitdem, Römer 8, wohnt die Sünde in unserem Körper, in unserem Soma. Und Jesus musste daher auch einen menschlichen Leib, einen menschlichen Körper annehmen, um uns von der Macht der Sünde, die in unserem Leib wohnt, zu befreien und uns diese leibliche Auferstehung von den Toten erkaufen zu können. Und im Tempel Christi, das heißt in seinem Körper, lehrt Paulus uns auch, wohnte die ganze Fülle Gottes leibhaftig, oder wohnt sie noch, weil wir glauben, Jesus ist leibhaftig auferstanden und ist jetzt zu Rechten Gottes. In diesem Körper von Jesus hat die ganze Fülle Gottes leibhaftig gewohnt. Und Jesus ist das vollkommene Ebenbild, das vollkommene Abbild Gottes, so wie wir auch im Ebenbild geschaffen sind. Er ist das vollkommene Ebenbild Gottes. Und daher nahm Jesus einen sterblichen, menschlichen Leib an, um unseren Leibern Unsterblichkeit bzw. die Erlösung, die Auferstehung aus den Toten zu geben. Und ich finde, Calvin sagt es einfach immer wunderbar in seinen Worten. Er sagt, er hat unser Fleisch angenommen, damit er als Menschensohn uns mit sich zum Gottessohn mache. Er hat unser Fleisch angenommen, damit er als Menschensohn uns mit sich zum Gottessohn mache. Er hat unsere Sterblichkeit erlitten, um uns seine Unsterblichkeit zu geben. Und wie wir dann weiter in Römer 8 erfahren, ist diese Erlösung nicht nur eine Erlösung von uns einzelnen Menschen und unserem Körper, es ist auch die Erlösung von Gottes guter Schöpfung darin mit eingeschlossen. Nicht nur unser Körper wird erlöst, auch die Schöpfung selbst soll befreit werden von der Knechtschaft der Sterblichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes, heißt es in Römer 8, Vers 21. Das heißt, in dieser Erlösung, die Jesus gebracht hat, ist auch die Erlösung der Schöpfung, nicht nur von uns, aber auch die Erlösung der gesamten guten Schöpfung Gottes, und siehe, es war sehr gut oder gut mit eingeschlossen. Also das Brot ist ein Zeichen für die Erlösung des Körpers, aber auch der gesamten Schöpfung. Und viertens, Brot ist ein Zeichen für die Verbundenheit und Einheit des Leibes Christi. Paulus schreibt in 1. Korinther 10, Vers 17, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Sprich, das Brot, aus dem wir alle empfangen, symbolisiert, dass wir alle ein Leib in Christus sind. Und das Brot symbolisiert somit auch den Tempel Gottes im weiteren Sinne, nämlich den Leib Christi, der auch der Tempel Gottes heißt oder als Tempel Gottes bezeichnet wird. Die erlösten Heiligen, die Gemeinde, die Christus geliebt hat und für die er sich selbst hingegeben hat, die sind gemeint. Wir sind zu einem Leib geworden, weil Jesus sein Leib gegeben hat und uns so in ihm zu einem neuen Leib vereint hat. Und das Abendmahl hat daher mit Gemeinschaft als Gemeinde zu tun. Es ist nichts Individuelles, geht ein bisschen gegen unseren Zeitgeist. Das Abendmahl hat daher was mit Gemeinschaft als Gemeinde zu tun und mit Gemeinschaft mit Jesus, der durch den Heiligen Geist in jedem einzelnen Christen wohnt und in seiner Gemeinde durch den Geist wohnt. Und wir sehen das auch im Abendmahl. Wir sehen das auch, es sind die 12 Jünger, die gemeinsam mit Jesus das Abendmahl feiern. Und diese Gemeinschaft wird deutlich in dem einen Brotleib. Wir gehören zusammen, heißt das. Wir werden gemeinsam erlöst. Wir werden in Ewigkeit miteinander vereint sein, wie Bonhoeffer sagt über das Abendmahl. Und in der frühen Kirchenordnung der Didache, Lehre heißt das, um 100 nach Christus, heißt es beim Dankgebet über das Brot, wie dieses gebrochene Brot auf den Bergen zerstreut war und zusammengebracht eins wurde, so möge deine Gemeinde, dein Leib, von den Enden der Erde zusammengebracht werden in dein Reich. Finde ich eine starke symbolische Bedeutung, die das Brot hat, dass wir zusammengebracht werden in das ewige Reich Gottes und dass es vorher verstreut war in den Körnern, aber durch Christus zusammengebracht wird. Das heißt, wir sind nicht nur mit Gott versöhnt, wenn wir das Abendmahl feiern, wir sind dadurch auch versöhnt miteinander. Ja? Daher sollen wir als Glaubensgeschwister auch von Herzen vergeben, optimalerweise bevor wir das Abendmahl zu uns nehmen, weil Spaltung und Egoismus keinen Platz in der christlichen Gemeinschaft haben sollte. Denn das Abendmahl, das Brot, symbolisiert, dass wir ein Leib in Christus geworden sind und dass wir einander vergeben können und sollen, so wie er uns vergeben hat. Und das zeichnet diese neue Gemeinschaft aus. Wir sollen einander lieben, wie Christus uns geliebt hat. Diese vier Dinge, und man könnte noch mehr sagen zum Brot, aber diese vier Dinge zum Brot, also der letzte Punkt war die Verbundenheit und Einheit des Leibes Christi. Was sagt uns das Blut Christi oder der Wein? Und manche, die mich kennen, wissen, ich mag Wein gerne, ich mag Theologie, deswegen habe ich auch noch ein paar mehr Punkte zum Wein heute Abend. Erstens, Wein ist ein Zeichen für Identität, Verbundenheit und das Bleiben in Jesus Christus. Wein ist ein Zeichen für Identität, Verbundenheit und dem Bleiben in Jesus Christus. Jesus sagt über sich selbst und über Gott, den Vater, Johannes 15, Vers 1, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Wenn man sich näher damit beschäftigt, dann lernt man und versteht man, dass Weinbau in der israelitischen Kultur und im Nahen Osten tief verwurzelt war und dass es eine Quelle für Bilder war, um die Beziehung, vor allen Dingen dann in Israel, um die Beziehung zwischen Gott und seinem Volk zu beschreiben, in verschiedenen Nuancen und Bereichen. Und die meisten von euch verstehen Johannes 15, Vers 1 sicherlich nicht als eine provokative oder anstößige Aussage, aber in den bibelbewanderten Ohren von Juden war das demnächst etwas provokativ, was Jesus da gesagt hat. Denn wie wir auch schon in dieser Woche gehört haben, ist der Weinstock an sich ein Bild im Alten Testament hauptsächlich für Israel. Ein Bild für Israel. Und Jesus sagt hier, ich bin der eigentliche Weinstock, nicht Israel. Ich bringe die Frucht, die für die Israel eigentlich bestimmt war, die sie bringen sollte, ein Segen für die Völker zu sein, aber die Israel nicht bringen konnte. Ich bin die Erfüllung von Israel. Ich bin der, der kommen sollte, der Messias, der aus dem Volk Israel kommt. Ich bin der eigentliche und wahre Weinstock. Und wenn Jesus die Gläubigen, seine Jünger, im nächsten Atemzug als Reben in diesem Stock bezeichnet, dann heißt das, dass unsere Identität aufs Engste mit Jesus Christus verknüpft ist. Wir sind aufs Engste mit Jesus verbunden. So wie das Blut des Passahlammes an den Türpfosten damals angezeigt hat, dass die Israeliten zu Gott gehört haben, so zeigt der Wein auch im Abendmahl, dass wir, wenn wir im Glauben das Abendmahl und den Wein empfangen, zu Christus gehören, dass wir sein sind, so wie die Reben verbunden sind mit dem Weinstock. Und dann heißt es hier auch in Markus 14, Vers 23, und er nahm den Kelch und sie tranken alle daraus. Machen wir sehr selten, aber das nennt man Kelchkommunion, das, was Jesus da gemacht hat, oder wir nennen das heute so. Und das verdeutlicht ebenso wie die Analogie von dem Brotleib, wir sind eine Einheit, wir sind eine Gemeinschaft und wir sind miteinander verbunden als Leib Christi. Sie tranken alle daraus, so wie sie auch aus dem einen Leib, den Jesus gebrochen hat, empfangen haben. Und wenn die eine Taufe das hineingetauft werden in den Leib Christi symbolisiert, unter anderem natürlich, aber es symbolisiert auch das hineingetauft werden in den Leib Christi, so steht das immer wieder gefeierte Abendmahl sinnbildlich für das Bleiben am Weinstock. Das Bleiben am Weinstock, das Bleiben in und an Christus, das Bleiben im Glauben. Und das gilt natürlich sowohl für die Taufe als auch fürs Abendmahl, dass wir persönlichen Glauben haben müssen an Christus, damit es auch ja, nicht nur ein leeres Ritual ist, sondern mit Glauben und Lebendigkeit gefüllt ist. Und der Saft, den der Weinstock erzeugt, wenn wir bei diesem Bild bleiben, und der in die Reben hineingetragen wird, der erhält sie natürlich am Leben, der nährt sie und der lässt sie auch wachsen. Das heißt, nur in der Verbindung mit Jesus Christus und seinem Leib wird unser Glauben lebendig bleiben. Nur in der Verbindung mit Jesus Christus und seinem Leib wird unser Glauben lebendig bleiben. Und nur in der Verbindung mit ihm können wir auch gute Frucht bringen. Und ich glaube, hier klingt definitiv auch die Wichtigkeit des Abendmahls für die christliche Nachfolge mit an, die Johannes hier deutlich macht, wenn er vorher in Johannes 6 sagt oder Jesus sagen lässt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Das ist natürlich schon ein Bild hin auf das Abendmahl. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Also es ist ein Wein ist ein Zeichen für Identität, Verbundenheit und das Bleiben in Christus. Und dann zweitens, Wein ist ein Zeichen dafür, dass der Weg des Kreuzes und der Nachfolge auf wundersame Weise ins Leben führt. Um noch kurz beim Weinstock zu bleiben, alle Pflanzen, die uns als Nahrungsquelle dienen, von all diesen Pflanzen kann die Weinrebe wie keine andere unter den widrigsten landwirtschaftlichen Bedingungen wachsen und produktiv sein. Sie gedeiht auf steinigen Böden, auf steilsten Hügeln und ist dort am produktivsten, wo oft kaum was anderes wachsen kann. Und in diesem Sinne erreicht die Fruchtbarkeit von dem Weinstock Jesus Christus ihren Höhepunkt an einem Ort, der scheinbar für gar kein Leben geschaffen ist, nämlich dem anderen Holz, dem Kreuz. Da erreicht die Fruchtbarkeit von dem Weinstock von Christus seinen Höhepunkt. Und so erinnert uns der Wein im Abendmahl auch jedes Mal an den Ruf von Jesus, in die Nachfolge unser Kreuz auf uns zu nehmen und ihm nachzufolgen. Denn wer sein Leben verliert um seinetwillen, der wird es eigentlich finden. Da ist so eine Tiefe drin in diesem Bild allein, dass Jesus der Weinstock ist. Es lädt uns dazu ein, den Weg des Kreuzes zu beschreiten und neues Leben zu finden. Und drittens, Wein ist ein Zeichen, was häufig übersehen wird, glaube ich, bei uns Christen, ist ein Zeichen für Gottes Segen, für Freude und für Dankbarkeit. Ja? Für Feiern. Wein ist im Alten Testament ein Bild für Gottes Segen, für Freude und Dankbarkeit. Und ich glaube, wir Christen dürfen neu lernen. Die Israeliten konnten das ganz gut und die mussten auch Feste feiern. Gott dankbar zu sein und das anzunehmen, was Gott geschaffen hat und es auch genießen zu können in Maßen. Psalm 104, Vers 14 bis 15. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Pflanzen, dass sie dem Menschen dienen, damit er Nahrung hervorbringe aus der Erde und damit der Wein das Herz des Menschen erfreue. Fruchtbarkeit, die Fruchtbarkeit von einem Weinstock ist immer ein Zeichen von Gottes Segen. Und so wie der Wein das Herz des Menschen erfreut oder den Niedergeschlagenen Freude schenkt, wie es in den Sprüchen heißt, so erfreut das Blut von Jesus Christus unsere Seele über die Erlösung, die er uns gebracht hat. Das ist ein Grund zum Feiern, ein Grund zur Freude, dass er sein Blut vergossen hat. Und wir trinken den Wein im Abendmahl in dem Wissen, dass wir in Christus mit allem Segen gesegnet sind im Himmel, mit allem himmlischen Segen. Wir freuen uns über die Erlösung und die Verbundenheit mit ihm und seinem Leib und wir sind dankbar für dieses Geschenk, was er uns gemacht hat. Also Wein ist ein Zeichen für Segen, für Freude, für Dankbarkeit. Und viertens, Wein ist ein Zeichen für Heilung, für Reinigung und Vergebung, die durch das Blutvergießen geschehen. Von Beginn an, wenn wir die Bibel lesen, war Vergebung und die Reinigung von Sünden verbunden mit Opfern. Und mit dem Blut. Wir sehen das sogar schon nach dem Sündenfall bei Adam und Eva. Was macht Gott, als Adam und Eva ihre Scham erkennen? Das ist nur ein Vers, aber er bedeckt sie mit Fellen. Das heißt, dafür ist ein Tier gestorben, was Gott wahrscheinlich stellvertretend für Adam und Eva getötet hat, geopfert hat, um ihre Scham, ihre Schuld zu bekleiden, zu bedecken. Und in 3. Mose 17, Vers 11 heißt es, denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Hebräer 9, Vers 22, und fast alles wird nach dem Gesetz des Alten Testaments mit Blut gereinigt. Auch Elemente, die für den Gottesdienst benutzt wurden, wurden mit Blut besprengt. Und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung. Und aus neutestamentlicher Perspektive wissen wir, dass das Blut von Tieren unsere Schuld letztlich gar nicht hinwegnehmen konnte. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, uns ist es lediglich eine wiederholende Erinnerung gewesen daran, dass die Sünde da ist und dass noch immer einer kommen musste, der diese Sünde letztlich sühnt und hinwegnimmt. Hebräer 10, Vers 3 bis 4. Stattdessen geschieht durch dieses Opfer alle Jahre eine Erinnerung an die Sünden, und gemeint sind, ist das Sühneopfer im Alten Testament. Denn unmöglich, sagt er, kann das Blut von Stieren und Böcken Sünden hinwegnehmen. Wie wir im Neuen Testament erfahren und lernen, nur das Blut von Jesus konnte unsere Sünde sühnen und für unsere Schuld bezahlen. Und auch hier sehen wir natürlich einen Bezug zum Passa im Alten Testament. Das Passalamm wurde geschächtet, das heißt, das Blut von dem Lamm wurde ausfließen gelassen. So wie Christus sein Blut hat fließen lassen in der Geißelung und am Kreuz, und als das Speer seine Seite getroffen hat und Wasser und Blut von Christus ausgeflossen ist, um unsere Schuld zu sühnen, um unsere Sünde zu bezahlen. Und das Interessante ist, und das wisst ihr wahrscheinlich oder manche von euch auch, Wein wurde tatsächlich auch als Medikament auf Wunden gegeben, da es damals, wie auch heute, durch den Alkoholgehalt natürlich antiseptisch gewirkt hat. Und so bezeichnet ein Kirchenvater, der Ignatius, das Abendmahl daher auch als Pharmakon Athanasias, als Heilmittel zur Unsterblichkeit, nicht im magischen Sinn zu verstehen. Und er nennt es auch ein Antidotos, ein Gegengift gegen unsere Sünde. Und er meint es, bin ich davon überzeugt, nicht in dem magischen Verständnis, dass wenn ich dann das Abendmahl esse, dann, egal ob ich den Glauben habe oder nicht, dann ist das so, dann ist es ein Heilmittel zur Unsterblichkeit, sondern er denkt sicherlich auch an den Glauben, der damit verbunden ist. Aber interessante Bezeichnung, die er hier benutzt. Und so reinigt uns auch das Blut von Jesus von all unserer Ungerechtigkeit und heilt nicht nur unsere Beziehung zu Gott, sondern auch zu unserem Nächsten. Also Wein ist ein Zeichen für Heilung, Reinigung und Vergebung, die durch Blutvergießen kommt. Und fünftens, Wein ist ein Zeichen auch wie das Brot für neues Leben. Blut steht im Alten Testament wie im Neuen Testament nicht nur für die Reinigung und Vergebung, sondern ebenso für das Leben. Und daher durfte das Blut auch nicht verzehrt werden. Dieses Gebot geht schon an Noah und wird dann ganz explizit im Mosaischen Bund. Und Blutverzehr war den Israeliten eigentlich verboten. Und deshalb war diese Aufforderung natürlich von Jesus, sein Blut zu trinken, eine sehr anstößige Aussage, die Jesus gemacht hat. Natürlich auch genauso anstößig, seinen Leib zu kauen, wortwörtlich, sagt er in Johannes, ne? Natürlich genauso anstößlich. Aber so wie das Blut für das Leben steht in der Bibel, so wie das Blut für das Leben steht, so steht Jesu Blut für das neue Leben, das er uns schenkt. Ne? Eigentlich ganz, ganz einfach. So wie es in Jesaja 25 auch heißt, er wird den Tod auf ewig verschlingen. Und es ist auch verbunden mit diesem, mit dem Wein in dem Vers davor, in Vers 6. Also Wein als Zeichen für neues Leben. Und sechstens, Wein als Zeichen für die Einsetzung und Besiegelung des neuen Bundes, den wir in Jesus haben. Markus 14, Vers 24. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Und auch im Hebräerbrief lernen wir, Hebräer 9, ab Vers 14, sowohl der alte Bund, sowie auch der neue Bund, der wurde mit Blut besiegelt. Und Jesu Blut schafft und besiegelt den neuen Bund der Gnade. Und auch hier wird ein Bezug zur Erfüllung vom Passafest natürlich deutlich. Passa und die damit verbundene Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten war ein fundamentaler Neuanfang nach 400 Jahren Sklaverei in Ägypten. So heißt es im zweiten Vers von 2. Mose 12. Dieser Monat, wo ihr das Passa feiert, soll euch der Anfang der Monate sein. Er soll für euch der erste Monat des Jahres sein. Christus hat durch sein Leib und sein Blut aufgrund seiner Gnade uns aus dem Sklavenhaus der Sünde befreit und wird uns ins verheißene Land führen, in den neuen Himmel und die neue Erde. Und Passa sollte jedes Jahr als ewige Ordnung gefeiert werden. Und so sollen auch wir beständig das Abendmahl feiern, um an diesen Neuanfang zu denken, den Jesus durch den neuen Bund eröffnet hat. Es erinnert uns immer wieder daran, dass Jesus es vollbracht hat für uns, so wie das Passa die Israeliten daran erinnert hat, dass Gott sie befreit hat in der Vergangenheit aus dieser Sklaverei. Dass Jesus es vollbracht hat, dass uns bereits vergeben ist, dass wir aus der Gnade leben, dass wir durch sein Blut befreit und von und für Gott erkauft sind. Also Wein als Zeichen und Einsetzung und Besiegelung für den neuen Bund. Und siebtens, Wein als Zeichen für Gericht. Das Pressen von Wein wird im Alten Testament, wie auch im Neuen Testament, als Bild von Gottes Gericht benutzt. Und hier ist natürlich auch ein starker Bezug zum Passa. Das Blut des Lammes verschonte natürlich die Israeliten vor dem Gericht Gottes. Jeder, der dieses Blut am Türpfosten hatte, wurde verschont. Und so verschont uns Jesu Blut, jeder, der an Jesu Blut glaubt und sein Vertrauen in ihn setzt, vor dem kommenden Endgericht Gottes. Und das bedeutet eigentlich auch Passa. Das hebräische Wort Passa heißt vorübergehen. Gott wird wortwörtlich schonend an denjenigen vorübergehen, der sein Vertrauen in das Blut von Jesus Christus gesetzt hat. Und das war auch für die Juden damals ein Schritt des Glaubens. Es war ein Schritt des Glaubens und des Vertrauens, das Blut des Lammes an die Türpfosten des Hauses zu schmieren, um verschont zu werden. Und so ist es auch für uns ein Schritt des Glaubens, mit Glauben zum Abendmahlstisch zu kommen, in dem Wissen, dass uns sein vergossenes Blut vor dem kommenden Gericht Gottes tatsächlich bewahren wird. Das ist ein Schritt des Glaubens. Und auch hier, so wie Weintrauben zerdrückt und gepresst werden müssen, damit etwas Neues daraus entstehen kann, nämlich Wein, so muss auch das menschliche Leben unter das Gericht Gottes kommen. Und deshalb wird Christus, Jesus, von den Kirchenvätern und später auch im Mittelalter als die Edelrebe bezeichnet, die stellvertretend für uns in die Weinpresse von Gottes Zorn getreten ist. Es gibt interessante Bilder im Mittelalter davon, wie Jesus derjenige ist, der in der Weinpresse ist und unten kommt natürlich der Wein raus, sein Blut, das den Zorn Gottes ertragen hat, stellvertretend für uns. Und das Interessante ist dann, in Offenbarung 19, Jesus ist nicht nur der, der in die Kelter für uns getreten ist, um den Zorn Gottes zu tragen, er wird auch derjenige sein, der würdig ist, eines Tages, Offenbarung 19, Jesus die Kelter von Gottes Zorn zu treten. Offenbarung 19, Vers 15. So Wein ist auch ein Zeichen für das Gericht Gottes. Und achtens und damit letztens, Wein ist ein Zeichen für das messianische Zeitalter und das himmlische Hochzeitsmahl, das noch immer aussteht. Jesu Wunder zu Kanaan, Johannes 2, kennt ihr alle, oder? Geschieht auf einer Hochzeit. Und es ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich in Jesus, diese Stelle zum Beispiel, die wir in Jesaja 25 heute in der Schriftlesung gehört haben, erfüllt hat und auch noch erfüllen wird. Es ist interessant, in Jesaja 25 wird auch in Vers 6 von diesen alten, geläuterten Weinen gesprochen. Und Jesus hat das Wasser auf dieser Hochzeit in Kanaan nicht nur einfach in einen Aldi-Massenwarenwein verwandelt, sondern in einen sehr guten, gereiften Domaine de la Romane Conti. Wisst ihr, was das für ein Weingut ist? Aus dem Burgund? Okay, keiner weiß es. Könnt ihr mal googeln, was so eine Flasche kostet, dann wisst ihr Bescheid. Wohlgereifte Weine, heißt es in Vers 6 in Jesaja 25. Oder in die NIV sagt, the finest of wines. Und es ist auch den Leuten aufgefallen, als Jesus das Wasser in Wein verwandelt hat, nämlich das war sehr guter, gereifter Wein. Und Jesus verdeutlicht hier, in ihm bricht das messianische Reich an. Das waren nämlich die Bilder, die dem Volk Israel im Alten Testament immer wieder verheißen waren. Diese Bilder von Segen und Frieden. Jeder wird unter seinem Feigenbaum sitzen und die Früchte seines Weinstocks genießen. Es war ein Bild von diesem Shalom, von diesem Frieden und der Wiederherstellung, die Gott eines Tages schenken würde. Und Jesus zeigt hier mit diesem Wunder, in mir bricht es an. Ich bin die Erfüllung von dem, was im Alten Testament gesagt wird. Und deshalb das Pflanzen von Weinbergen und der Genuss von Wein im verheißenen Land und später auch auf der neuen Erde, im neuen Himmel, sind ein Zeichen von Gottes Erlösungswerk. Jesus sagt in Markus 14, Vers 25, wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und das ist natürlich das noch ausstehende Hochzeitsmahl des Lammes, von dem auch Offenbarung 19 spricht. Unsere ewige Vereinigung, auch Hochzeit, ne, mit dem Bräutigam. Dort wird sich das Abendmahl dann gänzlich erfüllen. Das heißt, auch wir warten, wie die Juden damals, die Israeliten damals, noch immer auf eine ausstehende Erlösung. Unsere eigentliche Heimat ist nicht hier, sondern ich sage einfach mal in Anführungszeichen im Himmel oder auf der neuen Erde. Und Vers 25, das, was Jesus hier sagt, ist nicht nur ein Verzichtswort, weil er sagt, er wird wieder zurückkehren zu seinem Vater im Himmel und nicht mehr in dieser Zeit vom Gewächs des Weinstocks trinken. Es ist zugleich auch eine Verheißung, die Jesus hier macht. Das Abendmahl hat einen verheißenden, noch ausstehenden eschatologischen Charakter. Es erinnert nicht nur uns an die Vergangenheit, was Jesus für uns getan hat, es deutet nicht nur die Gegenwart, dass wir Gemeinschaft haben als Leib, es deutet auch die Zukunft, nämlich die endgültige Vereinigung, die noch aussteht mit Jesus Christus. Und deswegen sollen wir das Abendmahl auch feiern, oder wir feiern es, bis Christus wiederkommt. 1. Korinther 11, Vers 26. Und damit will ich auch zum Schluss kommen und euch noch zwei überleitende und abschließende Gedanken zum Abendmahl, was wir jetzt feiern wollen, mitgeben. Nämlich erstens, das Abendmahl vergewissert uns mit all unseren von Gott geschaffenen Sinnen, dass sein Leib so gewiss für uns am Kreuz geopfert und gebrochen und sein Blut für uns vergossen ist, wie wir mit unseren Augen sehen, dass der Sam gleich das Brot brechen wird und den Wein in den Kelch gießen wird. Vergewisserung. Genauso wie du es gleich sehen wirst, hat Christus tatsächlich für dich und sein Leib, sein Körper und sein Blut vergossen. Das heißt, wir sehen das, wir sehen, wie Christus auch damals das Brot gebrochen hat, wir sehen, wie der Wein eingegossen wird, wir hören die Einsetzungsworte, wir können hoffentlich den Wein riechen, man könnte auch am Brot riechen natürlich, ne? So ein frisch gebackenes Brot riecht eigentlich auch sehr gut. Wir können es fühlen und tasten, anfassen. In unseren Händen. Und wir schmecken am Ende Brot und Wein. Das heißt, wir schmecken die Gnade und die Güte Gottes. Gott hat uns das geschenkt, um mit all unseren menschlichen Sinnen zu verstehen und zu erfahren, dass wir in ihm tatsächlich die Erlösung haben. In all unserem Geschaffenheit als Geschöpfe, als Ebenbilder Gottes. Und zweitens, ein ganz wichtiger Gedanke vielleicht nochmal, das Abendmahl hat mit Empfangen zu tun. Das Abendmahl hat mit Empfangen zu tun. Jesus gibt seinen Jüngern Brot und Wein. Und sie müssen es annehmen und empfangen. Die Hände aufmachen, annehmen und empfangen. Das heißt, wir hören auf, uns unsere Gerechtigkeit vor Gott erarbeiten zu wollen. Uns etwas verdienen zu wollen vor Gott. Nee, wir müssen loslassen. Und das annehmen, was Christus für uns bereits vollbracht hat. Und das ist für viele Menschen ein schwieriger Schritt, zu sagen, ich kann ihm eigentlich nichts bringen. Ich muss im Glauben meine Hände aufmachen und das empfangen, was er für mich bereits getan hat. Das heißt, wir haben gar nicht die letztliche Kontrolle über unsere Erlösung in diesem Sinne. Alles, was wir tun müssen, ist, weiterhin darauf zu vertrauen, dass Jesus es bereits für dich und mich vollbracht hat. Abendmahl hat was mit Empfangen zu tun. Das sind meine zwei letzten Gedanken. Amen.